0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich bin Cornelia May und ich habe hier heute Marlo und Gerhard von der Poliklinik Veddel. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, sag mal, bevor wir anfangen, was ist denn eigentlich eine Poliklinik?
Ja, eine Poliklinik ist ein Stadtteilgesundheitszentrum, in dem, und das würde ich sagen, ist vor allem das Zentrale, in dem mehrere Fachbereiche Menschen versorgen. Genau, das kann eine allgemeinmedizinische Praxis sein, das können aber auch Physiotherapeuten sein, mit aber anderen Fachbereichen, wie bei uns zum Beispiel auf der Veddel mit einer sozialen Gesundheitsberatung, das sind Gerhard und ich, mit psychologischer Beratung, mit einer Hebamme, mit Stadtteilarbeit, genau. Ich würde sagen, das Zentrale an der Poliklinik ist, dass quasi mehrere Fachbereiche Menschen versorgen und dass es interdisziplinär quasi versorgt wird.
Und das heißt, ihr seid nicht einfach nur nebeneinander, sondern ihr arbeitet tatsächlich auch Hand in Hand.
Ja, genau. Das ist bei uns auch so das zentrale Konzept, dass wenn die Menschen in die Hausarztpraxis zum Beispiel bei uns kommen, das ist ja oft so der erste Kontakt, den Leute auch haben zum Gesundheitssystem, dass dann die Hausärztinnen und Hausärzte merken, ah, okay, vielleicht sind da noch andere Themen relevant und dann eben auch direkt zu den Kolleginnen überweisen können oder vermitteln können und dadurch diese internen Vermittlungen besser funktionieren, als wenn Menschen sagt, ja, geh doch mal zu der Beratungsstelle oder gehen Sie doch noch mal dorthin, dass wir dann wirklich im nächsten Zimmer sitzen und direkt einen Termin vereinbaren können, weil zum Beispiel der Hausarzt merkt, da sind irgendwie finanzielle Probleme oder irgendwie doch noch psychologische Themen oder psychische Themen und dann sagen kann, wollen Sie nicht einen Termin bei der psychologischen Beratung zum Beispiel haben oder wollen Sie nicht noch mal zur Sozialberaterin gehen, die hilft Ihnen beim Ausfüllen der Formulare zum Beispiel. Und das klappt bei uns total gut. Also das ist wirklich ein großer Pluspunkt von diesem interdisziplinären Zusammenarbeiten, dass wir ganz schnell sozusagen ganz kurze Wege für die Leute haben.
Ist das dann so, dass ihr auch interne Strukturen habt, um miteinander in Kontakt zu bleiben, um die Wege kurz zu halten?
Genau, wir haben wöchentliche Teamsitzungen, wo wir multiprofessionell mit allen Versorgenden und allen Menschen zusammen sowohl natürlich organisatorisches, aber vor allen Dingen auch Fälle besprechen und uns koordinieren, uns absprechen. Das ist so der eine wesentliche sozusagen Punkt in unserer Versorgung. Natürlich haben wir auch manchmal zwischendrin, dass wir Absprachen zwischen Tür und Angel haben oder uns treffen oder uns auch dazu holen. Also was wir auch machen, sind sogenannte Fallkonferenzen mit den Menschen zusammen, dass wir sagen, die Leute können auch von sich aus das einfordern oder wir bieten es an, dass mehrere Versorgerinnen sich mit den versorgten Leuten, unseren Nutzerinnen zusammensetzen und die Themen besprechen. Und dann sitzt da eben die Hausärztin, vielleicht noch die Hebamme und jemand von der Gesundheits- und Sozialberatung und man guckt gemeinsam und macht die Versorgungsplanung zusammen mit den Leuten.
Wow. Wie ist das denn? Habt ihr das Gefühl, dass in die Poliklinik andere Leute kommen als zu anderen Hausärzten, Hausärztinnen oder Beratungsstellen?
Ich würde sagen, das ist gar nicht unser Anspruch. Also wir sind ja auf der Veddel, weil wir sozusagen gesehen haben, das ist ein strukturell benachteiligter Stadtteil. Es fehlt an total viel Infrastruktur und unter anderem eben an Gesundheitsinfrastruktur. Und deswegen ist also unsere Idee auch, dass alle Menschen von der Veddel auch zu uns kommen. Natürlich ist die Veddel ein sehr spezifisch strukturierter Stadtteil nochmal. Insofern kommen, glaube ich, zu uns in die Hausarztpraxis oder in die Poliklinik allgemein schon nochmal andere Menschen als jetzt zum Beispiel in Blankenese. Also für uns bedeutet das vor allem, dass ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte, familiärer Migrationsgeschichte oder eigener kommen, dass Sprache ein großes Thema ist. Also viele, die auch nicht gut Deutsch können, das ist gerade bei uns in der Sozialberatung natürlich viel ein Thema, aber eben auch Armut ein ganz, ganz großes Thema ist, weil auf der Veddel sehr, sehr viele Menschen leben, die Transferleistungen wie das neue Bürgergeld oder Grundsicherungsleistungen bekommen.
Was ja vielleicht auch noch spezifisch ist, ist, dass wir in der allgemeinmedizinischen Praxis auch Menschen ohne Krankenversicherung aufnehmen. für die Veddel zumindest, ja, aber auch in Wilhelmsburg sind wir, glaube ich, die einzigen. Und dadurch kommen quasi auch mehr Leute zu uns in die sozialen Gesundheitsberatungen, die zum Beispiel neu nach Hamburg gekommen sind und da auch nochmal andere Fragestellungen sind, als vielleicht die Gerd schon meinte in Blankenese.
Ja, ihr sagt ja, es ist ein spezifischer Stadtteil. Und auf der Website schreibt ihr ja auch, eine rein medizinische Reaktion auf Krankheit würde nicht ausreichen.
Also was wir meinen mit rein medizinisch reicht nicht, ist ja auch unser Ansatz von Gesundheit. Also wir ziehen uns da ja auf die sozialen Determinanten von Gesundheit, dass wir sagen, nicht nur der Körper sozusagen wird krank, sondern die Gesellschaft, das soziale Gefüge, in dem wir leben, macht krank. Und da eben natürlich einmal nur zu gucken, nicht nur auf die Symptome zu gucken, das machen natürlich viele Ärztinnen oder Gesundheitsversorger dann auch nicht, die gucken natürlich nach den Ursachen, aber da nicht nur im Individuum zu bleiben. Das ist sozusagen für uns ganz wichtig zu sagen, dass nicht die Person daran schuld ist, dass sie, was weiß ich, sich schlecht ernährt, schlechte Bedingungen zu Hause hat oder auf der Arbeit, sondern dass das gesellschaftliche Bedingungen sind und wir die gemeinsam verändern wollen. Und ganz konkret auf der Veddel heißt das dann für uns, mit den Leuten zu gucken, was brauchen sie denn, um ihre Lebenssituation zu verbessern? Also, dass wir wirklich über das medizinisch-körperliche und auch das Individuelle hinausgehen und versuchen auch zum Beispiel kollektive Angebote zu machen. Dafür haben wir eben ja auch diese Stadtteilarbeit, also die Gemeinwesenarbeit ist ein ganz zentraler Fachbereich bei uns und uns ganz wichtig, da zu gucken, wie können die Leute sich selber mit uns zusammen oder auch ohne uns organisieren und gemeinsam zu gucken, was brauchen sie denn eigentlich, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt, aber das kann ganz vieles heißen. Also zum Beispiel, man guckt, dass die Leute kommen irgendwie in die Hausarztpraxis, weil sie so das klassische Beispiel bei uns Asthma haben. Dann guckt man, okay, vielleicht ist auch Schimmel in der Wohnung und das kommt daher sozusagen oder dadurch kommen die Beschwerden. Und dann zu schauen, okay, wie ist die Wohnsituation und zu schauen, okay, muss man da vielleicht auch mal mit dem Vermieter oder der Vermieterin in Kontakt gehen, weil die Leute das nicht können, wollen, schaffen, sich nicht trauen, warum auch immer. Und dann weiterzugehen, zu gucken, okay, vielleicht ist das gar nicht nur das Problem von der einen Person, sondern von vielen Leuten. Und dann gemeinsam, zum Beispiel haben wir dann Stadtteilversammlungen, berufen wir manchmal ein oder organisieren mit den Leuten oder organisieren Leute, die in bestimmten Blocks wohnen, wo es Probleme gibt in den Häusern. Und dann zum Beispiel mit Vermietern wie der Saga oder so auch zusammen in Kontakt zu gehen und Dinge zu fordern und die Rechte von den Leuten einzufordern. Das wäre so ein ganz konkretes Beispiel, wo wir sagen, okay, da ist eigentlich Asthma, aber im Endeffekt geht es darum, dass das Haus saniert werden muss. Und zwar so, dass die Leute aber trotzdem sich danach die Miete noch leisten können. Und das ist sozusagen der Ansatz, den wir dann in solchen Momenten verfolgen, der uns dann, glaube ich, abhebt von anderen Gesundheitsversorgungszentren.
Also ich denke mir gerade, wenn du das so sagst, so wow, dafür stelle ich mir vor, braucht ihr ja ein großes Team an Menschen, die die gleiche Idee haben, die dafür sensibilisiert sind und ihr braucht irgendwie die Kommunikation und die Kapazitäten. Wie geht das praktisch? Keine leichte Frage, aber...
Also wir sind mittlerweile auch, würde ich sagen, ein großes Team. Also wir sind, glaube ich, so um 30 im Verein zumindest. Und nee, glaube mit der Praxis zusammen sind wir 30 Leute und sind rapide gewachsen auch. Ne? Also ich habe vor 4 Jahren angefangen, da waren wir gefühlt zu 10, glaube ich. Also genau, und ich glaube... Ja, also wir treffen uns wöchentlich quasi, um miteinander zu sprechen und auch zu überlegen, was Themen sind. Und ich würde sagen, es braucht ja die Lust auch, dass wir, also wir haben ja alle den Wunsch nach Veränderung und die Begeisterung auch, ich würde sagen, für die Veddel, aber auch für die Poliklinik an sich.
Ja, aber ich denke, was auch wesentlich ist, natürlich auch, dass wir sozusagen nicht nur die Poliklinik mit den sozusagen einzelnen Klientinnen oder Patientinnen sozusagen arbeitet, sondern wir auch eben vernetzt sind im Stadtteil und mit den anderen Institutionen, mit eigentlich allen Einrichtungen dort irgendwie in Kontakt sind und dass den Kontakt auch immer suchen und wir das natürlich nicht alleine machen. Also solche Versammlungen oder solche Organisierungsprozesse, die passieren ja natürlich nur, wenn sowohl die Leute da Lust drauf haben, ne, diese Begeisterung teilen, sagen, hey, ja, wir wollen hier was verändern und es aber auch Strukturen und Ressourcen im Stadtteil gibt, die das möglich machen, ob das dann Räumlichkeiten sind oder ehrenamtlich aktive Leute. Und natürlich heißt es auch, dass auch in der Poliklinik ganz viel ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, eben aus diesem Wunsch heraus zu sagen, wir wollen auch was anders machen, als es sozusagen im klassischen Gesundheitssystem aktuell abgedeckt ist und passiert.
Das heißt, ihr habt auch viele ehrenamtlich arbeitende Menschen bei euch?
Ja, absolut, beziehungsweise auch die Leute, die hauptamtlich bei uns arbeiten, machen auch oft ehrenamtlich noch zusätzlich, engagieren sich für Projekte und so weiter.
Ja, was sind denn, du hast ja schon einmal gesagt, Asthma-Bär vielleicht und Schimmel, das wäre so ein Beispiel, was sind dann noch so typische Anliegen, mit denen Menschen zu euch kommen?
Also ich würde sagen, zu uns ist es in erster Linie Verständnisfragen, weil Menschen Briefe nicht verstehen, weil sie Anträge nicht alleine ausfüllen können. So, das sind, glaube ich, die ersten Basissachen. Und dann ist es aber, kommen die Leute von bis, ne? Also es ist auch von Altersspanne sehr durchmischt und die Leute kommen viel mit Existenzsicherungsfragen, mit asylrechtlichen Fragen, mit allem, was das Thema Miete und Wohnen betrifft. Und in den anderen Fachbereichen, vor allem in der Praxis, ist es chronische Erkrankung vor allem. Also viele haben Lungenprobleme auf der Fettel. Das liegt auch an der Lage, glaube ich, des Stadtteils. Viele sind auch so, ne, haben so prekäre Arbeitsverhältnisse und die Rücken sind kaputt und Knie kaputt, weil man irgendwie jahrelang geschuftet hat für schlechtes Geld.
Ja, ich glaube, das ist auch ein echt wichtiger Punkt. Also es bei uns auch total viele, auch bei uns in der Gesundheits- und Sozialberatung, Leute kommen, die, obwohl sie Teilzeit oder sogar Vollzeit arbeiten, aufstockende Leistungen bekommen müssen, weil sie einfach ja in so schlecht bezahlten Jobs sind und noch eine Familie zum Beispiel zu ernähren haben. Wohnverhältnisse sind immer wieder Thema, also enge Wohnverhältnisse. Ne? Es gibt viele Leute, die finden einfach keine Wohnung, die wohnen mit ganz vielen Leuten in wenigen Zimmern. Und genau, das sind so auf jeden Fall so die klassischen Themen.
Ich frage mich gerade, inwieweit geht das denn, in so einem Setting den Menschen auch zu vermitteln, das, warum du gerade leidest, hat auch ganz viele äußere Faktoren. Das ist im System mit strukturell verankert. Das liegt, ne, wie du gerade schon gesagt hast, an Faktoren wie schlechte Arbeit, Bildung, Migration, Sprache und so weiter. Es ist möglich, das zu, ja, dafür auch ein Bewusstsein in den Menschen zu schaffen?
Ich glaube, oft braucht man das gar nicht, weil die das oft selber ja wissen und merken. Ich glaube, was schon hilft oder was wir oft machen, ist, das auch zu, sozusagen, zu formulieren überhaupt. Also eben, und das zu verallgemeinern. Also nicht zu sagen, du hast schlechte Arbeitsbedingungen, deswegen hast du ein Problem, was, das merken wir, wissen sie. Aber sozusagen zu sagen, genau, und das liegt, jetzt mal, ne, also gesagt, an den kapitalistischen Verhältnissen, in denen Lohnarbeit so ist, wie sie ist, ne, das kann man natürlich mit manchen so besprechen, aber das heißt auch manchmal einfach zu sagen, genau, und dann zu gucken, können die Leute sich auf der Arbeit anders organisieren, kann man da, und dann gucken wir ja auch zusammen, kann man da nochmal weiterverweisen, was gibt es da für Strukturen, ob das dann ein Betriebsrat ist oder andere Beratungsstellen zum Thema Arbeit und Gesundheit, wo wir dann hin vermitteln und wo wir dann auch eng zusammenarbeiten, ne? Das wäre so ein Beispiel. Aber dass die Leute beim Amt weggeschickt werden, zum Beispiel, weil sie nicht gut Deutsch sprechen oder eine vermeintlich andere Hautfarbe haben, das merken die ja auch selber, dass sie einen alltäglichen Rassismus erleben. Und ich glaube, bei uns ist es einfach so, dass wir den, wie gesagt, ansprechen, dass wir dann Verständnis auch für haben und ein kritisches Verständnis und da sozusagen die Beziehung sich dadurch irgendwie ja verändert, dass wir das sozusagen sehen, das thematisieren und damit das auch bekämpfen wollen gemeinsam und dann mit den Leuten gucken, was brauchen sie dafür und was möchten sie dafür, da auch tätig zu werden.
Mhm. Ja.
Ja, und auch dann aber auch die Parteilichkeit quasi, die wir gegenüber unseren Leuten haben. Ich finde es gerade bei dem Jobcenter-Beispiel so gut, weil wir ja auch Begleitungen zum Jobcenter mitmachen. Und da, also ich ganz oft die Rückmeldung bekommen, dass Menschen total froh darüber sind, dass ich dabei war, weil sich sonst die Sachbearbeiterin nochmal ganz anders verhalten hätte. Und das zieht sich, also ich finde Jobcenter, ne, also vor allem in der Ausländerbehörde habe ich das immer wieder gemerkt, was es für einen Unterschied macht, wenn da eine Person alleine ist oder wenn da noch eine Sozialarbeiterin bei ist. Genau.
Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe ja auch früher mal Menschen begleitet und ich war schockiert, wie schlecht die behandelt wurden, oft mit dem vermeintlich falschen Nachnamen, obwohl ich dabei war.
Ja.
Ja, wie ist das mit den Emotionen von den Menschen dann umzugehen? Ich kann mir vorstellen, dass da bei solchen Themen auch ganz viel Resignation ist, vielleicht ganz viel Wut. Wie erlebt ihr das?
Also, ich erlebe das, ich glaube, so ist einfach zuzulassen, ne? Dass die Leute wütend sind, dass sie traurig sind. Gerade bei diesen Begleitungen, ich finde, man, also das Thema Geduld haben, da finde ich es immer ganz interessant, weil ich gemerkt habe, dass ich viel ungeduldiger bin als die Leute, die Termine haben. Also ich würde dann ein bisschen schon die Fingernägel kauen oder so. Ja, und das zuzulassen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, das auch rauszulassen und gegebenenfalls ist ja auch wieder das Gute bei uns, auch einfach weiterverweisen zu können. Ne? Also so mit der psychologischen Beratung auch einfach nochmal zusammenzuarbeiten und zu gucken, okay, gibt's da vielleicht auch noch andere Themen oder müssen Sachen bearbeitet werden, die, genau, vielleicht auch relevant sind. Ja. Und ich glaube, was mir auch hilft, ist zu wissen, dass bestimmte Themen oder gehen auch mir ja nahe und zu wissen, dass ich entweder mit Gerhild darüber sprechen kann in unserem Arbeitsgruppentreffen oder in der Supervision, die wir als Team alle 6 Wochen haben, um Fälle auch nochmal, die ja mir auch besonders nahe gegangen sind oder so gut abschließen zu können oder daran weiterzuarbeiten.
Und ich glaube, für die meisten Leute ist es auch einfach erstmal eine gute Erfahrung, wenn sie sozusagen mit ihrer Wut zu uns kommen und die irgendwie rauskommt, zu sehen, hey, andere sind auch darüber wütend und dass wir das nicht bagatellisieren oder sagen, so schlimm ist nicht, sondern dass wir das eben auch sehen und dafür, würde ich sagen, das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von anderen Beratungsstellen, dafür besonders sensibilisiert sind für gesellschaftliche Machtverhältnisse, für Diskriminierung wie Rassismus, Sexismus und so weiter und dass wir sozusagen das immer irgendwie diese Brille einfach ganz besonders aufhaben.
Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, da gibt's einfach schwere Fälle, Schicksale, die man auch miterlebt. Wie ist das für euch mit der Distanz?
Also klar, nimmt man manchmal was mit nach Hause und das finde ich aber auch nur menschlich und normal und auch irgendwie gut, weil natürlich begegne ich den Menschen nicht nur als irgendwie, und das ist ja auch unser Ansatz, als irgendwie Klient, sondern eben auch irgendwie als Verbündete, als Ellie, als irgendwie auch vielleicht Genossin im Kampf für eine bessere Welt. Und dass das irgendwie auch mal mit nach Hause geht, ist, denke ich, ganz normal. Aber ich finde es da auch wichtig, wie so generell in der sozialen Arbeit das natürlich selbstverständlich sein sollte, dass es eben diese Besprechungen gibt, also Teambesprechungen, Supervision. Und auch irgendwie für mich hilft es mir immer zu sagen, okay, ich konnte da jetzt nicht so und so weiterhelfen, wie ich es gern hätte, oder der Ausgang ist nicht so, ne, wie ich es gern würde. Aber wenn die Person nicht zu mir gekommen wäre, wenn ich nicht mit der Person XY gemacht hätte, dann wäre es ja noch schlimmer für die Person. Und eher das zu sehen, was wir eigentlich leisten, da auch meine Grenze zu sehen, auch zu sehen, da bin ich nicht schuld, dass die Situation so ist, sondern das sind andere Strukturen, die daran schuld sind. Und ich versuche ja genau das irgendwie zumindest zu einem Teil zu verhindern, zu verbessern, zu verändern. Und eher dahin zu gucken, genau, das hilft mir eigentlich so, um da auch eine gute Abgrenzung und eine gute Sicherheit darin zu kriegen, was ich da eigentlich mache mit den Leuten.
Ich habe auch ganz profan gedacht, mir hilft der Weg einfach nach Hause, nach der Arbeit. Es gab immer mal wieder auch Diskussionen bei uns im Team darüber, dass, also ein paar von uns wohnen auch auf der Veddel. Genau, die Idee, glaube ich mal, ursprünglich war auch, dass mehr Leute auf die Veddel wirklich ziehen, so damit es so, ja, noch mehr von unten, glaube ich, quasi sich dieses Projekt auch entwickelt. Ich bin aber ganz froh darüber, dass ich auch abends einfach nach Hause fahren kann. Und der Arbeitsweg für mich ist auch einfach der Weg dann, um mich auch wieder zu distanzieren und wieder Kraft zu holen für den nächsten Tag auch.
Genau, und natürlich auch dieses, also was ich auch gerade schon angedeutet oder schon gesagt habe, dass wir ja auch mit anderen Institutionen zusammenarbeiten, dass wir auch verweisen. Das hilft mir auch oft, dass ich weiß, okay, ich konnte der Person jetzt nicht an der Stelle helfen, aber ich weiß, sie hat den Weg nach dort gefunden und es gibt auch noch eine andere Person, die mitdenkt, die mit da drin ist und sozusagen, oder die Person hat Ressourcen, hat Familie, also dass wir da auch immer in diesen Netzwerken denken und gucken, okay, es liegt jetzt nicht auf und an mir, so. Sondern wir teilen uns gemeinsam auch Verantwortung für unsere Leben an. Das ist ja auch so unsere Idee von einem solidarischen Miteinander, wie wir uns die Gesellschaft wünschen. Und das ist ja eigentlich schön, wenn eine Person einen Teil von ihrer Angst, von ihrer Wut, von ihrer Trauer auch bei mir lassen kann und ich einen Teil tragen kann, und dann hat sie einen Teil weniger zu tragen, so würde ich es auch immer sehen.
Mhm. Du hast eben gesagt, irgendwo gibt es immer wieder Grenzen, auf die du stößt, auf die man in der Arbeit stößt. Was sind so die Grenzen, wo du sagst oder wo ihr sagt, das ist für mich die mich wirklich immer wieder packt oder die schwierig ist?
Also ganz aktuell ist es bei mir auf jeden Fall so eine Wut auch darüber, dass die Leute noch nicht mal zu ihren basalsten Rechten kommen, so, weil die Behörden, vor allen Dingen würde ich sagen, die Sozialbehörden einfach noch nicht mal ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen, ne? Die Leute vernünftig zu informieren, die Leute vernünftig zu beraten, die überhaupt zu empfangen und auf eine Art und Weise mit denen zu kommunizieren, dass die Leute sich selbst um ihre Sachen kümmern können. Da merke ich manchmal, das macht mich richtig wütend. So, und da ist manchmal ja so eine Grenze, wo selbst ich, ne, also ganz gutes Beispiel Ausländerbehörde, bei der es einfach sehr hochschwellig ist, gerade wenn die Leute ihren Aufenthalt verlängern wollen, überhaupt einen Termin zu kriegen. Also da muss man sich online anmelden, ne? Das muss man erstmal schaffen und so. Und dann gibt es keine Termine, dann warten die Leute, kriegen zwar irgendwie eine Mail, aber sind einfach damit alleingelassen, dass in 2 Wochen der Aufenthalt abläuft und selbst sozusagen wir da nichts machen können. Telefonisch nicht durch, per Mail wird man nur sozusagen hingehalten. Und das macht mich richtig wütend. Mhm.
Mhm. Genau, und ich finde das also dann so schwer auch zu vermitteln, ne, dass man nicht da auch nicht weiterkommt. Also dieses Beispiel mit der Ausländerbehörde und Leute verlieren Leistungen, weil sie dann nicht mehr im Jobcenter-Bezug sind, sondern Asylbewerberleistungsgesetz eigentlich also greifen müsste. Leute, also ich hatte das jetzt auch in den letzten Jahren schon, dass Leute fast ihre Arbeit verloren haben, deswegen, weil der Aufenthaltstitel nicht verlängert worden ist. Und genau.
Und natürlich gibt es auch manchmal so Grenzen wie den Wohnungsmarkt. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, auch so ein ganz großes Thema, dass die Leute suchen und suchen und suchen und versuchen und wir können auch nur das machen, was geht und es aber sowohl einfach einen ganz schwierigen Wohnungsmarkt gibt und dann zusätzlich noch Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Ich würde sagen, das ist auch so eine Grenze, die immer wieder kommt und die man immer wieder stößt. Und es ist auch schwierig, da kollektive Lösungen dann zu finden.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass bei mir ganz oft diese Themen von nationalen Grenzen auch und viele Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen und Abschiebungen drohen quasi wieder nach Mazedonien, Montenegro und da eigentlich gar kein Weg ist im legalen Aufenthalt, sondern die Leute entweder verschwinden oder in der Illegalität weiterleben und dann auch selbst die Übersetzung quasi, die ich dann von der, also ne, die Übersetzung im Sinne der juristische Beratung sagt, es gibt keine Möglichkeit, dann sage ich das auch nochmal, dann wird nochmal was versucht mit Attesten und ja. Und das ist ja komplett konträr zu der Haltung, die ich habe und die wir als Poliklinik haben. Die Leute sollen einfach ja sichere Aufenthaltsmöglichkeiten hier haben und Geld und Wohnungen. Ja.
Und ihr stellt euch da ja immer wieder schwierigen Themen und bei allem, was ich bis jetzt so von der Poliklinik mitbekommen habe, habe ich den Eindruck, dass da einfach sehr viel Herzblut ist und sehr viele Menschen, die da mit einem hohen Idealismus rangehen und ganz viel reinstecken. Wo nehmt ihr den Motor her innerlich?
Also ich glaube, bei mir ist der Motor eh da, einfach weil es für mich keine Option ist, irgendwie vor den Ungerechtigkeiten der Welt zu kapitulieren. Ich glaube, es muss einfach irgendwie sich was tun und in der Poliklinik ganz konkret sehe ich halt einfach so ein super schönes, praktisches, lokales Projekt irgendwie, wo ich ganz konkret was machen kann und was mir total viel Kraft gibt, sind einfach die Leute in dem Projekt. mit denen ich das zusammen mache, also sowohl die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch die Nutzerinnen von uns, die einfach auch Herzblut da rein stecken. Wir hatten jetzt ein Projekt, wir haben eine Umfrage im Stadtteil gemacht zur Gesundheit und da haben sozusagen aus unserer Forschungs-AG die Leute als Stadtteilforscherinnen, also aus dem Stadtteil Leute mit einbezogen und die sind auch mit so einem Herzblut da reingegangen und hatten so Bock auf das Projekt, dass man sieht so, ey cool, so und dann schafft man was und die Leute engagieren sich und kommen zusammen und schaffen irgendwie was richtig Cooles und ich glaube, das ist auf jeden Fall, das hält den Motor auf jeden Fall richtig gut am Laufen, so dieser Kontakt, dieses Zusammenkämpfen für irgendwie für eine Verbesserung.
Und ich würde aber auch sagen, bei mir ist es auf jeden Fall der Motor, dass ich weiß, dass ich auch unmittelbar Sachen verändern kann. Also das kommt eigentlich aus so einer, also ich habe ein paar Jahre bei einem großen Hamburger Träger in der Wohnungslosenhilfe und Drogenhilfe gearbeitet, der sehr hierarchisch war und jetzt quasi zu merken, dass ich alle Entscheidungen auch mitdiskutieren kann und mittreffen kann und verändern kann und so finde ich total gut. Das ist für mich auch immer wieder der Motor, der mir zeigt, dass es irgendwie, ja, dass ich auch selbst handlungsfähig in diesem Projekt bin und das hat mir Jahre gefehlt.
Was habt ihr denn in dem Projekt geforscht, von dem du eben erzählt hast, Gail?
Ja, die Ergebnisse sind noch nicht da, aber es ging darum, die gesundheitliche Situation von den Menschen auf der Veddel, also eine repräsentative Umfrage zu machen, sozusagen zu erheben erstmal. Also es ist quasi erstmal eine Datenerhebung, um daraus dann Projekte zu entwickeln mit den Leuten zusammen, sozusagen, was braucht es eigentlich, um diese Situation noch zu verbessern. Also da ging es ganz konkret um alle möglichen Lebensbedingungen, wie wohnen die Leute, welches Einkommen haben sie, aber auch welche Erkrankungen haben sie, wie ist die Gesundheitsversorgung da dann zu gucken. Wir machen ja auch zum Beispiel so Präventionsprojekte zusammen eben mit anderen Einrichtungen oder versuchen sowas auch möglich zu machen, also Räumlichkeiten zu geben, dass Leute aus dem Stadthaus sagen können, hey, es braucht vielleicht was zum Thema häusliche Gewalt, es braucht vielleicht was zum Thema chronische Erkrankungen, mehr irgendwie Wissen, ne? Bildung ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großes Thema, also fehlende Bildung, fehlende Ressourcen zu sozusagen auch an sich weiterzubilden und daran eben zu gucken, nicht einfach was dem Stadtteil aufzudrücken, sondern im Stadtteil zu gucken, irgendwie was brauchen die Leute, was wünschen die sich und das mit denen zu ermöglichen.
Und der Fragebogen wurde ja auch gemeinsam mit VettlerInnen entwickelt, ne? Also es haben VettlerInnen quasi mitentwickelt, es sind VettlerInnen, haben die Gespräche, also die Interviews geführt. Also das fand ich schon was richtig Besonderes. Also in dem, genau, so habe ich es noch nie, glaube ich, mitbekommen, dass es in Stadtteilen so geführt worden ist.
Und die Rückmeldung war auch richtig, richtig gut. Also es waren so Haustür tatsächlich Gespräche. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man irgendwo klingelt und sagt, haben Sie mal Zeit, irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde für einen Fragebogen, dass Leute dann eher die Tür zu machen. Und es war aber so, dass die Leute gesagt haben, hey, wir sind von der Poliklinik und die Leute wussten halt, ah, okay, das ist die Poliklinik und ja, cool, ihr macht coole Sachen irgendwie. Klar, bei euch muss ich super lange in der Praxis warten, sozusagen. Das nervt mich vielleicht manchmal, aber eigentlich weiß ich irgendwie so, das ist cool und das unterstütze ich und die Leute haben sich einfach richtig viel Zeit dafür genommen und das war für uns auch nochmal eine total gute Rückmeldung so aus dem Stadtteil.
Und wenn ich euch beide jetzt fragen würde, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, so ein Projekt, das unbedingt auf der Veddel sein sollte, das noch fehlt, ohne dass ihr jetzt die Ergebnisse schon kennt, so was würdet ihr euch wünschen?
Also ich glaube, mir ist direkt eingefallen, dass es ein cooles Projekt für junge Frauen, glaube ich, bräuchte. Irgendwie so, es gibt kaum Projekte für Jugendliche auf der Veddel, obwohl das jetzt gar nicht so meine Zielgruppe ist, aber ich glaube, der Bedarf wäre einfach da, so ein cooler Jugendtreff oder irgendwie so. Und das andere ist tatsächlich eine Beratungsstelle oder ein Beratungsangebot, vielleicht integriert in einer Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt, das fände ich total gut. Aber mir fallen schon noch ein paar andere Sachen ein. Ich glaube, sowas wie also eine Sexualprävention oder irgendwie so fehlt auch, also Pro Familia oder so, die einmal im Monat ein Beratungsangebot machen würden, fände ich auch gut. Es fehlt ein Drogeriemarkt.
Ich dachte auch gerade eher so, okay. Also es ist halt eine Infrastruktur, ne? Also ja, sozusagen sowohl ärztlich als auch, ja, was sozusagen das, den Alltag angeht, ne? Der Penny war vor knapp 2 Jahren für mehrere Wochen geschlossen, weil es dort gebrannt hat und es gab dadurch einfach keinen Supermarkt auf der Vettel. Die Leute mussten mit der S-Bahn oder mit dem Bus, wenn sie kein Auto haben, was für viele natürlich zu dritt auf der Vettel, zum Einkaufen gehen. Das ist für viele ja gar nicht sozusagen möglich. Also sozusagen, es gibt natürlich so einen kleinen Markt, aber jetzt ne, nichts im sozusagen, wo man ein Vollsortiment irgendwie auch halbwegs günstig hat. Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und wo ich noch so dran dachte, also was in meinem Alltag auf jeden Fall fiel, ist so ein bisschen eben dieses ja Zugang zu auch IT, also irgendwie so, weil es eben so hochschwellig geworden ist, durch auch natürlich durch die Pandemie, ne, das alles, aber auch natürlich durch Digitalisierung, alles ist irgendwie online. Und da ist ja einfach Sprache nochmal wichtiger, also weil man dann immer noch lesen muss und wenn die Leute nicht gut lesen können, ne, so oder überhaupt die Hardware dafür zu haben, irgendwie Sachen digital zu machen, ich glaube, das wäre auch noch was richtig Cooles, was es irgendwie was richtig was es bräuchte. Also jetzt gerade natürlich ältere Leute, ne, also das sind natürlich auch die Leute, die eher zu uns in die Beratung kommen, das heißt ältere, ne, aber ich glaube so die Jugendlichen, ne, die wachsen natürlich auf alle und kriegen das irgendwie hin, sich sonst so einzuloggen. Aber ja, für so den Alltag wird es ja immer wichtiger, aber es gibt eigentlich wenig Orte, wo du das lernen kannst, wo du daran geführt wirst. So, wenn du nicht die familiären oder anderen Ressourcen und Strukturen dafür hast.
Wenn ihr jetzt eine neue Kollegin einarbeiten würde, die vorher, ich habe vorhin gesagt, Blankenese als gut betuchten Hamburger Stadtteil, die vorher in Blankenese Sozialberatung gemacht hat, was würdet ihr sagen, muss sie wissen, was braucht sie, um bei euch gut arbeiten zu können im Vergleich?
Ich glaube, ein offenes Ohr, ein offenes Herz reicht eigentlich, würde ich denken. Und natürlich, um bei uns, also das hat Mavi auch gerade schon angedeutet, gut arbeiten zu können, brauchen wir natürlich auch ein gewisses Pensum an sozusagen Selbstverantwortung, weil wir eben ohne Hierarchien arbeiten, weil wir sozusagen selbstorganisiert sind. Es gibt nicht irgendwie den Chef oder die Chefin, der oder die sagt, du musst diese Woche das und das und das machen, sondern es gibt natürlich die Notwendigkeiten der Arbeit und dann gibt es mich und ich muss mich mit meinen Kolleginnen zusammen organisieren und das machen wir zusammen und wir entscheiden zusammen und dafür braucht es natürlich auch den Willen und irgendwie die Lust darauf, auch zu sagen, okay, und ich schaffe und er schaffe mir meine Arbeitsbedingungen auch selber und übernehme Verantwortung.
Was würdet ihr anderen Menschen raten, die sagen, wir wollen so ein kollektives Projekt machen, wo wir mit verschiedenen, ja, Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten?
Also es gibt ja tatsächlich, wir haben ja ein Syndikat, ne? Also es gibt in anderen Städten gibt es auch andere Polikliniken. Ich würde, also ganz konkret würde ich, glaube ich, Ausdauer und Geduld, glaube ich. Also weil es einfach dauert, so ein Projekt aufzubauen. So Mut, auch vielleicht mal Wege zu gehen, die vielleicht unüblich sind. Ja.
Zeit ja, für Kommunikation. Also ich glaube, das ist so das A und O, dass es irgendwie Zeit dafür gibt, auch neben der ganzen sozusagen Arbeit, die anfällt und Versorgung, die geleistet wird, gut zu kommunizieren, gute Absprachen zu haben, ne? Und das braucht einfach Zeit. Und dafür, und das ist ja auch das, wofür wir auch kämpfen sozusagen, dafür gibt es einfach leider aktuell noch nicht die Mittel. Und also das, was wir machen, ist ja nicht in der Normalversorgung, Regelversorgung mit abgedeckt. Ne? Es ist jetzt sozusagen, es sind teilweise Projektmittel, also wir haben so eine auch eine sehr zusammengeschusterte Finanzierung, ne, aus verschiedenen Mitteln. Und das bedeutet natürlich auch immer wieder Arbeit. Und wenn das anders wäre, also wenn das Gesundheitssystem so funktionieren würde, dass es eben die sozialen, die psychischen und so weiter Aspekte besser und umfassender und auch adäquat mit einbeziehen würde, dann hätten wir auf jeden Fall, müssen wir weniger Zeit dafür verwenden, uns um Gelder dafür zu kümmern, um das zu machen, wie wir es machen.
Was würdet ihr sagen, ist eine kollektive Superpower?
Also ich würde fast sagen, so ein Projekt ist ja eigentlich die kollektive Superpower. So, und was da drin natürlich ist und entsteht, ist auf jeden Fall sowas wie Solidarität, ist auf jeden Fall sowas wie Mut und Zuversicht. So, ne? Also auch irgendwie, ich glaube, was in dem Projekt ist natürlich eine Utopie. Also ohne die Utopie, dass es auch irgendwie anders geht, kann das alles, was da entsteht, gar nicht so entstehen. Und aber über dieses Entstehen von etwas, finde ich, ist das, was wir in die Welt setzen, würde ich da denken, oder was da rauskommt, wenn du so fragst, so eine bestimmte Art von Zufriedenheit oder eine bestimmte Art von vielleicht, ja, Friede mit dem sozusagen, mit dem in der Welt sein, sozusagen unter diesen Bedingungen, aber trotzdem nicht resignieren. Ich glaube, das ist die Superpower, die ich bei solchen auch einfach politischen Projekten für mich sehe und für mich auch rausziehe und aber auch entwickle quasi.
Ich glaube, es sind dann für mich auch ganz konkret quasi solche Sachen wie, also Gerd hat eben von der Stadtteilversammlung gesprochen und wir haben einmal eine gemacht zum Thema Wohnen und die wurde in typischer Poliklinik-Manier relativ spontan organisiert und geplant und das war eine ganz schöne, also es war anstrengend in der Mobilisierung auch und dann war es aber total erfolgreich und es war so, also es war schön zu sehen, wie viele Leute gekommen sind und wie viele auch von uns als Poliklinik da so dran beteiligt waren, ne? Dann gab es Leute, die haben eine Hüpfburg organisiert und haben den ganzen Tag Kinderbetreuung gemacht und dann stand quasi der Arzt an der Hüpfburg und hat die Kinder betreut. Und es gab andere, die haben Waffeln gemacht den ganzen Tag. Also das fand ich irgendwie, das sind immer diese Momente, die ich total gut finde. Also genau, oder so dieses, ja, klassisch vielleicht, wenn wir gemeinsam auf der Straße sind und auch das umsetzen, was wir theoretisch und aber auch in der Praxis quasi jeden Tag auch sehen. Das ist für mich, glaube ich, so kollektive Superpower dann.
Gibt's so noch weitere Szenen, an die ihr denkt, wenn ihr so, ja, kollektive Superpower, Dinge, die wir erreicht haben, so Momente aus der Arbeit, wo ihr sagt, ja, die passen dazu?
Also für mich ist es auf jeden Fall unsere multiprofessionelle Teamsitzung, die, wo ich einfach so dieses Moment habe von, ich kann einen Fall einbringen und es gibt irgendwie so viele verschiedene Perspektiven aus der Fachdisziplin, die nochmal über das hinausgehen, was ich sonst unter multiprofessionell kannte schon, die nochmal einfach noch breiter sind und wo so viel Wissen und dann aber auch die ganze Leidenschaft sozusagen und auch diese Utopie sozusagen mit da reinkommt, um dann irgendwie nochmal Wege zu öffnen und nochmal auch natürlich die Sichtweise auch nochmal zu verändern, aber auch neue Impulse zu kriegen. So, ah ja, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, dass das auch ein Aspekt davon ist. Das ist für mich in der Arbeit in der Poliklinik total wertvoll und mega bereichernd.
Mir fallen noch so, also die Corona-Zeit auf jeden Fall ein, also dass wir relativ schnell zusammen mit anderen Einrichtungen auf der Felde so Einkaufshilfen organisiert haben und aber auch so eine Hotline besetzt haben, wo Leute nicht nur, ne, also auch anrufen konnten und sagen konnten, ich möchte, dass mich jeden Tag jemand anruft. Und dann haben wir Leute gesucht, die auch jemanden suchen und dann haben wir die so verkuppelt. Und dann aber auch quasi das Impfzentrum. Also wir haben ja festgestellt, dass das Impfangebot in den Messehallen quasi für FeldlerInnen eigentlich zu weit weg ist auch. Also Leute, die da nicht hinkommen, ne, wir Bahntickets nicht leisten können und haben dann quasi relativ spontan auch mit anderen Einrichtungen auf der Veddel ein Impfzentrum aufgebaut. Und auch das war für mich so ein kollektive Superpower. Also gefühlt war es so ein bisschen, also ich habe auf jeden Fall eigentlich, wollte die Hände in die Luft und so mich mal ausruhen. Und dann kam aber noch so, ich glaube von uns allen, die letzte Kraft und dann haben wir gesagt, okay, jetzt bauen wir halt so ein Impfzentrum auf. Und auch das wurde quasi mit FeddlerInnen zusammen gemacht. Ne? Es gab FeddlerInnen, die Sprachmittlung gemacht haben, die mit den Empfang gemacht haben und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass das auch ja wie immer irgendwie so auf den letzten Metern schnell passiert und dann aber auch gut wird.
Wo kommt euer Netzwerk her?
Aus harter Netzwerkarbeit, würde ich sagen. Genau, ich glaube sowohl durch die Arbeit im Stadtteil, die wir da machen und dass wir das immer wieder auch sozusagen ja machen, aber auch wollen. Also es gibt auch total viele Leute bei uns im Projekt, die genau darauf Bock haben, die genau das gerne machen, zu Gremien gehen oder Gremien oder halt ne, irgendwelche Treffen einberufen und den Austausch wünschen. Und natürlich gibt es auch viele bei uns im Kollektiv, die sowieso schon auch aus anderen Kontexten gut vernetzt sind, die auch in anderen Kontexten sich noch engagieren, gesellschaftlich, in den verschiedensten Bereichen. Und das sind natürlich auch Ressourcen, die wir nutzen.
Und also die Vettel ist auch ziemlich klein, ne? Ich finde, die ist ideal zum Netzwerken, weil es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich nicht zu begegnen. Also man begegnet sich eigentlich immer. Das passiert so automatisch, finde ich auch.
Aber ich glaube, dazu kommt auch, dass schon auch viele Leute, wenn wir von dem Projekt erzählen oder die von dem Projekt hören, das natürlich auch sinnvoll und gut finden, ne? Weil es eben sozusagen auch einfach sinnvoll und gut ist. Und dadurch natürlich das auch dann so ein bisschen Leute das im Kopf behalten. Und glaube ich, dadurch auch eine Form von Netzwerk entsteht und von Sichtbarkeit entsteht, weil wir auch sagen, hier, das ist unser Konzept, ist ja nicht unser, wir haben es nicht ausgedacht, aber das ist das Konzept, so wie wir es sozusagen ausführen, und wir wollen eigentlich, dass es überall so passiert. Also es ist ja nicht die Idee, dass wir sagen, wir wollen hier die Vettel versorgen und gut ist, sondern eigentlich war ja auch, oder ist auch ein Slogan, schafft 1, 2, 3 viele Polykliniken, damit es einfach genau diese, ne, wohnortnahe Versorgung, wohnortnahe auch Vernetzung und Organisierung überall passieren kann, weil wir darauf setzen, dass das einfach eine total starke Ressource ist für die Leute, um sozusagen ihr gesundheitliches Wohlbefinden sozusagen im weitesten Sinne ja zu stärken. Und so langsam kommt es ja sogar auch in der Politik an. Also es gibt ja jetzt sozusagen auch mehrere, sag ich mal, Wege, in so eine Richtung auch eher zu denken, zumindest zu einer vernetztere Versorgung zu schaffen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo wir auch sozusagen uns einbringen und da auch weitere Forderungen stellen und sagen so, und wie solche Konzepte aussehen müssten nach unseren Vorstellungen sozusagen, das auch mit einbringen und und zur Diskussion stellen.
Was glaubt ihr, wovon profitieren die Menschen, die zu euch kommen, am meisten?
Ich glaube vor allem, dass wir sie willkommen heißen, dass wir Bock auf die Leute haben, dass wir sie nicht wegschicken. Ich glaube, das ist besonders bei uns in der Beratung so, dass wir mit denen zusammen gucken, dass sie dort ankommen, wo sie auch sozusagen vielleicht das bekommen, was sie benötigen. Und eben ihnen auf Augenhöhe begegnen und nicht für sie irgendwie sagen, entscheiden, du musst jetzt diesen Antrag stellen oder du musst jetzt so und so, sondern zu gucken, wir sind hier solidarisch und mit unserem Wissen und unseren Ressourcen unterstützen wir, aber du entscheidest sozusagen, welchen Weg du gehst, und der Weg kann anderer sein als der, der vorgegeben ist, der Weg kann anderer sein als der, den ich denke, so der Beste ist oder der Richtige ist, aber erstmal sozusagen ja die Leute irgendwie zu empfangen. Und so ein bisschen in der Arztpraxis war auch so die Idee zu sagen, die Leute kommen nicht zum Arzt und kriegen irgendwie einen Zettel, den wir ausfüllen müssen, sondern die kommen zum Arzt und kriegen erstmal einen Kaffee, werden erstmal gefragt, ob sie Kaffee trinken wollen. Deswegen ist unsere Arztpraxis auch so ein bisschen kaffeemäßig eingerichtet, um das auch nochmal das aufzubrechen, dieses hierarchische Verhältnis, davon ein bisschen wegzukommen und diesen Ort der Begegnung zu schaffen.
Zumindest die eine Praxis. Also in der anderen ist es räumlich noch nicht so gut möglich, würde ich sagen. Das ist so klassisch mit Warteraum und so, ne? Aber ja. Genau, ich glaube, die Menschen, die zu uns kommen, profitieren auch davon, dass sie erstmal mit allem kommen können auch. Das finde ich irgendwie auch so. Es gibt keine spezifische Thematik, auf die wir uns irgendwie fokussiert haben, sondern die können mit allem kommen, und das machen sie auch oft, finde ich. Von, ne, so. Also ich habe oft das Gefühl, wir beraten zu vielen Themen gut und wir verweisen aber auch weiter. Ja.
Und du sagst gerade weiterverweisen. Und Gibt es da so Lieblingsadressen oder Lieblingstipps oder auch Lieblings, man hat ja manchmal so Bilder oder Weisheiten oder Dinge, die einem selber mal irgendwann geholfen haben. Was ist das, was ihr am liebsten weitergebt?
Also, ich gebe am liebsten eigentlich weiter oder berat oder verweise an Beratungsstellen, wo ich Leute vor Ort kenne. Also wenn ich mit SozialarbeiterInnen zusammen, ich habe in Hamburg studiert, wenn ich mit denen studiert habe und weiß, denen kann ich vertrauen und da kann ich irgendwie mit gutem Gefühl weitergeben, dann mache ich das gerne. Und was wir auch häufiger machen, ist wirklich auch mit in die Beratung, also Verweisberatung dann gehen quasi, ne? Und die Leute dahin übergeben quasi, damit auch da eine Art, ja, vertrauensvolle Übergabe oder irgendwie so stattfindet, würde ich sagen. Und die Leute merken, ah ja, Mado vertraut der Sozialarbeiterin da, dann kann ich der auch vertrauen vielleicht oder so. Ja. Und sonst natürlich also möglichst lokal, ne? Also das ist irgendwie hier in Wilhelmsburg jetzt einfach ja viele Angebote. Ich würde jetzt, oder mache ich nicht selten, an irgendeine Beratungsstelle verweisen, die irgendwie eine halbe Stunde von der Felle entfernt ist, weil es einfach für viele Leute nicht machbar und leistbar ist.
Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt?
Vereinswesen lerne ich gerade. So. Genau, weil ich jetzt so ehrenamtlich einen Vorstand übernommen habe und jetzt mich so mit Vereinswesen beschäftige. Also ich vorher habe ich mich dagegen gesträubt, jetzt komme ich da aus der Nummer nicht mehr raus.
Und was ist das für ein Verein?
Der Hamburger Flüchtlingsrat.
Aufenthaltsrecht, tatsächlich. Ich bin auch gar nicht aus der Profession, also ich bin ursprünglich Psychologin, bin so in die soziale Arbeit reingerutscht und merke einfach, dass das Thema immer wieder kommt und auch wenn die Leute nicht mit dem Thema kommen, das Thema aber irgendwie immer wieder wichtig wird, weil es vielleicht mutmaßlich alles erstmal so geregelt ist und irgendwie in Aufenthalt da ist, aber eigentlich langfristig da was passieren muss oder gemacht werden müsste, damit er sicherer wird, damit er langfristig ist oder. Genau, und auch, ja, um die Leute einfach da nochmal besser beraten zu können. Also, ja, das einfach oft ein Thema ist.
Ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die bei mir im Podcast war. Und zuletzt war Frauke von Kidstime da. Und ihre Frage an euch ist, wie seid ihr zu eurem Beruf gekommen?
Ich habe während meinem Fachabitur überlegt, katholische Religion zu studieren. Bin ganz froh darüber, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich mein FSJ in der Grundschule gemacht habe und dann ganz schnell gemerkt habe, dass ich keine Lehrerin werden möchte. Und habe dann soziale Arbeit studiert und war ja schon während dem Studium auch aktiv in so Stadtteilarbeit und Migrationsthemen und wollte eigentlich auch in der Stadt arbeiten, also dann arbeiten als Sozialarbeiterin. Das ist aber natürlich schwierig, weil es wenig finanzierte Stellen in der Gemeinwesenarbeit gibt und habe dann genau in der Drogenhilfe gearbeitet und fand das auch spannend. Und dann kam die Poliklinik um die Ecke und hatte eine freie Stelle und ich habe sie angenommen. Und genau, bin total glücklich darüber, weil es nicht nur klassische Einzelfallhilfe ist, die wir machen, sondern eben auch dieser kollektive Gedanke dabei ist und man auch ganz viele Elemente aus der Gemeinwesenarbeit mit in die Einzelfallhilfe nehmen kann.
Ja, bei mir war es so ein bisschen, ich glaube, es war schon immer irgendwie klar, dass wir in so einer helfenden Gruppe, weil das so ein Ding schon als jugendliche Kind irgendwie war, so. Aber auch, dass es cool ist, wenn es was Politisches ist, weil ich auch schon mich früh so politisch engagiert habe. Genau, und ich komme ja eigentlich, wie gesagt, habe ich lange in der ambulanten Eingliederungshilfe eben als Psychologin gearbeitet und da war schon genau die Schnittstelle irgendwie, die ich spannend finde zwischen Sozialarbeit und aber auch sozusagen Menschen mit psychischer Erkrankung oder psychischen Belastungen, Beeinträchtigungen. Und ja, da kannte ich das Projekt Poliklinik schon eben durch persönliche Kontakte, durch Leute, mit denen ich irgendwie politisch oder durch Lesekreise mal zu tun hatte und ja, dann kam sie zu mir auch um die Ecke, dann habe ich eine Ausschreibung gesehen und dann habe ich die Chance ergriffen und ja, bin auch froh, dass ich sozusagen den Sprung in die Poliklinik geschafft habe, weil es ja, mir total zusagt, so von dem Ansatz.
Ja. Gab es da eigentlich was, was euch überrascht hat, als ihr angefangen habt?
Einiges. Ja, klar, also natürlich hat man, wenn man irgendwo anfängt, irgendwie immer eine bestimmte Vorstellung und mich hat schon manchmal überrascht, wie krass improvisiert manche Dinge sind und trotzdem gut funktionieren.
Kann ich mich anschließen, glaube ich. Ich glaube, ich war noch so ein bisschen, ich war noch ganz frisch aus dem Studium, als ich angefangen habe. Ja, deswegen war ich, glaube ich, über vieles überrascht, aber ich habe auch vieles einfach so als normal vorhergesehen, weil ich es einfach nicht anders kannte.
Welche Frage wollt ihr denn der nächsten Person stellen, die bei mir im Podcast ist?
Wir haben ja vor allen Dingen eine hausärztliche Praxis in der Gesundheitsversorgung. Und ich fände eigentlich spannend, von Leuten zu hören, also meine Frage wäre sozusagen, was würde die Person sich von ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin wünschen, was sie anders oder besser machen könnte oder sollte?
Gute Frage.
Habt ihr für euch da ein Kriterium, so was für Ärzten, Ärztinnen ihr geht?
Ich glaube, bei mir ist es einfach wichtig, dass sie so, und das haben meine Hausärztinnen bisher auch immer gehabt, einen ganzheitlichen Blick haben und auch quasi mich fragen, wie sind Arbeitsverhältnisse, wie sind Lebensverhältnisse und so. Und das finde ich, glaube ich, wichtig. Und nicht nur auf die rein medizinische oder gesundheitliche Perspektive, sondern einfach noch mehr schauen. Mich nicht mit irgendwie Globuli nach Hause schicken, das finde ich auch wichtig. Ne? Also habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass Hausärztinnen einfach ja Globuli verschrieben haben und dann wieder nach Hause geschickt haben. Das passt auch nicht zu der Haltung, finde ich, die ich versuche zu vertreten.
Ich glaube, bei mir war es auch, oder ist es auch immer so, dass ich mich wohlfühle mit Ärztinnen, die mich auch als Mensch sozusagen sehen und nicht nur als Körperteile. Also auch wenn es Fachärztinnen, die Orthopädinnen sind oder so, dass da auch irgendwie trotzdem ja eine Beziehung stattfindet und genau diese Fragen, dieses Drumherum nicht unwesentlich ist und das in der hausärztlichen Versorgung natürlich umso mehr.
Ja. Ja, und auch den Raum schaffen, Fragen zuzulassen und es nicht nur quasi der Held im weißen Kittel sagt, wie es richtig läuft, sondern irgendwie auch gemeinsam zu besprechen, vielleicht was ein Behandlungsplan sein könnte oder so. Das finde ich auch wichtig.
Ich finde ja auch immer wichtig, dieses Unsicherheiten zulassen. Oder auch, für mich ist es immer so ein Qualitätsmerkmal, wenn mir ein Arzt oder eine Ärztin dann auch sagt, das weiß ich selber nicht. Ich dann weiß, okay, gut, an der Stelle muss ich mich dann nochmal anders informieren oder weiß man es halt nicht. Ja. Wenn ihr eine SMS schreiben könntet an eine Gruppe von Menschen, jetzt egal ob Politik, Menschen, die gerade ein gesundheitliches Problem haben, professionelle HelferInnen, welche Gruppe auch immer, wem würdet ihr schreiben und was würdet ihr schreiben?
Ich würde, glaube ich, an PolitikerInnen schreiben. Ausfinanzierung von sozialen Gesundheitssystemen jetzt sofort.
Passt ganz gut.
Okay. Ja, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das ist noch ungesagt oder ungefragt geblieben?
Ja, genau. Wir haben ja viel von unserer Gesundheitsversorgung und unserem Ansatz erzählt. Und was da auch ganz gut reinpasst, ist ein Projekt, was relativ neu ist. Also wir haben auch eine oder mehrere Community Health Nurses. Übersetzt heißt es ja so viel wie Gemeindekrankenschwester oder so. Konkret ist es eigentlich eine pflegerische Versorgung, die halt in den Communities, im Stadtteil sozusagen auch unterwegs ist. Also das ist auch so ein Ansatz, der jetzt auch neu erst beforscht wird, also auch bei uns quasi gerade beforscht wurde, sozusagen die Wirksamkeit von diesem Ansatz, zu sagen, es braucht zusätzlich zu den ambulanten Ärztinnen und auch den Pflegediensten noch Menschen, die auch nochmal anders in Kontakt mit den Leuten sind. Also unsere Community Health Nurse macht Hausbesuche, macht Schulungen, was für Themen wie Diabetes, Bluthochdruck und so, also diese Edukation, also Gesundheitswissen auch anzueignen, aber auch einfach mal vorbeizugehen, zu fragen, hey, wie geht's, zu Hause zu gucken, was ist da eigentlich, ob es jetzt Thema Medikamente, Thema Ernährung und so, da nochmal einen anderen Blick, einen ganzheitlichen Blick auf die Leute zu haben, aus so einem, ja, sozusagen multiprofessionell vernetzten Gesundheitsblick. Und das ist eigentlich auch ein total spannendes Projekt. Und da sind wir auch total froh als Poliklinik, dass wir, genau, die Community Health Nurses als Kolleginnen auch in unserem multiprofessionellen Team mit drin haben. Und hoffentlich auch noch in Zukunft haben werden.
Wie ist das praktisch? Wie kommen die zu den Menschen oder wie kommen die Menschen zu den Community Health Nurses?
Das läuft bei uns ganz normal, wie auch sonst, sozusagen über interne Vermittlung, hatten wir ja schon erzählt, dass es ganz gut klappt, zu überweisen. Also dass dann zum Beispiel der Arzt oder die Ärztin dann die Community Health Nurse dazu holt oder einen Termin macht da dann geguckt wird, weil es zum Beispiel vielleicht eine chronische Erkrankung vorliegt oder sogar mehrere, da nochmal zu gucken oder es auch um das Thema im Haushalt, zum Beispiel Anpassung der Wohnbedingungen bei Menschen mit Behinderung oder so, dass die da dann zum Beispiel einen Hausbesuch machen, entweder gemeinsam mit den Ärztinnen oder extra oder wir auch als Gesundheitssozialberatung. Ich rufe auch öfters mal die Kollegin an und frage hier, dass du das Thema kannst du, willst du da unterstützen, was denkst du dazu? Eine Zeit lang haben wir auch eine gemeinsame, offene Beratung gemacht, dass sozusagen die Community Health Nurse auch mit bei mir in der Beratung saß und immer wenn Gesundheitsthemen waren, konnte die einfach nochmal ganz anders drauf gucken. Also ein Beispiel, der Mensch saß bei mir wegen Aufenthalt und Grundsicherung und hat dann zwischendrin sein Asthma-Spray benutzt und der Community Health Nurse fiel auf, dass er das falsch benutzt hat und hat die Person dann auch angesprochen und nochmal. Also das sind so die Kleinigkeiten oder die Fragen, die die stellen können, die nochmal einen anderen Blick haben auf da ganz konkrete Gesundheitsthemen, den ich sozusagen nicht unbedingt habe.
Spannendes Projekt. Wenn man zu euch Kontakt aufnehmen möchte oder sich über die Poliklinik nochmal informieren möchte, wo kann man sich hinwenden?
Genau, also wir haben eine Homepage und da gibt es dann über Kontaktdaten. Ich denke, also kann sich entweder, die ist auch angegeben, direkt quasi bei uns an unsere E-Mail-Adresse wenden, wenn man nochmal konkrete Fragen zur Sozial- und Gesundheitsberatung hat. Wenn man Interesse hat an einem Praktikum oder eine Hospitation oder so. Genau, für allgemeine Fragen haben wir eine Vereins-E-Mail-Adresse, da kann man sich auch hinwenden. Ich würde jetzt gern sowas sagen, kommt einfach vorbei, das ist aber, glaube ich, im Alltag nicht so wirklich umsetzbar. Vielleicht eher erst eine Mail schreiben, dann vorbeikommen und mit uns einen Kaffee trinken.
Okay, also die E-Mails könnt ihr mir nochmal geben?
Ja.
Ja, dann packe ich euch die Adresse in die Shownotes.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr da wart.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich hatte euch ja lange auf meiner Wunschliste.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.